Wollen wir noch zusammen beten? Ja, wir sind vor dir leere Gefäße. Wir bitten dich, dass du uns jetzt füllst, dass du Worte gibst und auch einfach unser Herzen bewegst durch dein Wort, durch deine Gnade, durch das, was du uns heute zeigen möchtest. Danke für deine Gegenwart. Amen.
Amen.
Wir machen weiter. Also wir hatten Beginn, Ziel und Zweck der Gemeinde gesehen. Im ersten Vortrag haben wir dann über das Zusammenspiel der Glieder nachgedacht. Und jetzt geht es weiter mit den Diensten und Geistesgaben. Wenn man im Computer guckt, wie ich das machen muss, da ich kein Griechisch kann, das Wort für Gabe, was im Korintherbrief vorkommt, ist Charisma. Man kann es übersetzen mit Gnadengabe, ein Geschenk, ein von Gott aus Gnade gegebenes Geschenk. Also Charis, das kommt eigentlich, ist das Wort für Gnade, und Charisma wäre dann Gnadengabe. Ist also sehr verwandt mit dem Wort für Gnade. Das finde ich interessant. Also die Gnadengabe, die du und ich, die wir gekriegt haben, ist ein Geschenk aus Gnade. Es ist etwas, was wir Gottes Gnade zu verdanken haben. Also wenn du was aus Gnade gekriegt hast, dann hast du es nicht gekriegt, weil du es verdient hast. Sondern Gott ist es, der uns das gegeben hat. Und wir geben Gott als dem Geber der Gnade, der Gabe, auch alle Ehre dafür. Also es kann sich keiner rühmen für die Gabe, die er gekriegt hat. Es ist ein Geschenk, wie Weihnachten, da kriegen Kinder Geschenke. Und das haben sie nicht verdient. Wahrscheinlich hatten wir als Kind eher den Hintern voll verdient, als Weihnachten noch Geschenke zu kriegen. Und es wird ja auch immer gesagt, dass der Nikolaus mit seiner Rute kommt, oder? Aber Gott gibt uns Geschenke aus Gnade. Wenn wir sehen, wie das Neue Testament dieses Wort gebraucht, dann sehen wir, dass das Heil ein Geschenk ist, was wir aus Gnade kriegen. Römer 6, Vers 23. Wir kriegen auch das Geschenk der göttlichen Vorsehung, ist auch Gnaden, ein Gnadengeschenk, wie Gott alles vorsieht, wie alles schon vorher entscheidet. Und wir sehen auch, dass es sich auf diese Gnadengaben bezieht, die die Gläubigen kriegen. Es ist einfach eine Fähigkeit, einander zu dienen. Was ist nicht unter Gnadengaben zu verstehen? Manche denken, dass eine Gabe ein Ort des Dienstes ist. Also ein Kinderheim zum Beispiel. Oder eine Station, wo Drogensüchtige aufgenommen werden. Also es ist kein Ort an sich. Es ist auch kein Beruf. Also wenn du Krankenpfleger bist oder Gitarrenspieler oder sowas, dann ist das keine Gnadengabe an sich, denn es ist ein Beruf. Es ist auch kein Dienst für eine bestimmte Altersgruppe. Manche denken, sie haben die Gnadengabe der Jugendarbeit oder der Kinderarbeit gekriegt. Nein, in der Bibel wird das auch nicht, das ist einfach ein Dienst, den du erhalten hast. Und für Jugendarbeit brauchst du gewisse Gnadengaben, zum Beispiel manchmal braucht man viel Erbarmen oder Mitleid für die Jugendleute. Manchmal braucht man die Gabe der Hilfeleistung. Man braucht auch die Gabe des Lehrers, um die Jugendleute anzuleiten. Aber generell ist das ein Dienst und keine Gabe in dem engeren Sprachgebrauch der Bibel. Es ist auch nicht die Ausübung einer Kunst. Manche denken, sie haben die Gabe des Musikers, die Gnadengabe des Musikers oder des Schreibens von Büchern oder Traktaten oder so weiter. Das Schreiben an sich ist keine Gabe im biblischen Sinne, sondern ein Talent, ein menschliches Talent. Und ist noch da, ja. Und aber der Schreiber, es gibt Schreiber, die haben eher die evangelistischen Gabe, die schreiben ein evangelistisches Buch. Dann gibt es die Gabe des Lehrers, der schreibt einen Kommentar über einen Bibeltext. Dann gibt es den Hirten, der schreibt ein Buch über Seelsorge oder so weiter. Aber Schreiben an sich ist keine Gnadengabe, sondern es gibt sehr gute Schreiber auch in dieser Welt, die das sehr gut machen können, besser als wir wahrscheinlich. Es ist auch etwas anderes als ein Talent. Also wenn du jetzt das Talent hast, Holzarbeiten, Holzschnitzen oder so weiter, das ist einfach ein Talent im biblischen Sinne. Was ist also, oder es gibt drei verschiedene Aspekte, einmal die Gabe oder Fähigkeit oder das Talent. Die natürliche Fähigkeit, das wurde uns meistens von Geburt an gegeben. Also ich habe 4 Kinder und ich sehe einfach, 2 haben einfach so ein musikalisches Talent. Meine älteste Tochter und auch mein Sohn, die setzen sich ans Klavier und ich staune nur, was die da rauszaubern nach kurzen Üben. Und meine zweite Tochter, die macht auch Klavierstunden, aber da merkt man, das geht ihr nicht so von der Hand. Die muss sich da wirklich quälen, dass sie was aus den Tasten rausholt. Und so gibt es natürliche Fähigkeiten. Vielleicht waren deine Eltern ein Künstler und jetzt bist du auch irgendwie ein Künstler, als irgendwelche die Gabe oder die natürliche Fähigkeit. Dann gibt es erworbene Fähigkeiten. Du kannst kochen lernen. Du musst nur deinen Thermomix ans Internet anschließen und drauf reinschütten, was da draufsteht. Dann kannst du auch kochen, wahrscheinlich so einigermaßen. Nähen kann man lernen. Dafür gibt es Berufsschule oder Abendschule oder was auch immer. Sogar Autofahren können die meisten. Das staune ich manchmal, wie viele Leute Autofahren können. Manchen traut man das gar nicht zu. Eine Sprache lernen, das musst du auch lernen, das ist eine erworbene Fähigkeit. Wir können ja alle Deutsch sprechen, normalerweise, wenn wir in Deutschland aufgewachsen sind. Und wenn du dann vielleicht noch einen Vater oder Mutter hast, die aus einem anderen Land kommen, dann kannst du wahrscheinlich schon 2 Sprachen sprechen, seit Kindheit an. Genauso das Instrument spielen, das lernt man in der Schule, Blockflöte spielen oder Xylophon oder sowas, das kann man erwerben. Das ist aber keine geistliche Gabe. Was ist nun die geistliche Gabe? Also der Gläubige an sich kriegt, wenn er neu geboren wird, mindestens eine geistliche Gabe. Und wir müssen uns eigentlich darum kümmern als Gläubige oder uns gegenseitig auch helfen, was ist jetzt unsere Gabe, die wir haben und wofür sind wir brauchbar im Reich Gottes. Hier nochmal eine Gegenüberstellung. Also die natürlichen Talente, die haben wir von Gott durch unsere Eltern meistens gekriegt, durch unsere Gene, wogegen die geistlichen Gaben von Gott gegeben sind und sind meistens unabhängig von unseren Eltern. Also mein Vater hat, ich weiß nicht, ob er ein einziges Mal an einem Sonntag eine Predigt gehalten hat, ich glaube nicht. Er hatte immer mal in der Bibelstunde was gesagt, aber das hat er niemals gemacht, auch meine Mutter nicht. Aber ich darf das machen. Das habe ich nicht von meinen Eltern gelernt, geerbt, sondern das ist einfach etwas, was Gott jedem Einzelnen gibt, er seine Gabe. Die natürlichen Talente haben wir bei der Geburt erhalten und die geistlichen Gaben durch unsere Bekehrung. Die natürlichen Talente sind zum Nutzen der gesamten Menschheit. Wenn du Spezialist bist in Krankenpflege, dann kannst du da jedem dienen. Wenn du allerdings die geistlichen Gaben einsetzt, dann sagt die Bibel, die sind speziell zum Nutzen des Leibes Christi, das heißt der Gläubigen gegeben. Natürlich wirst du auch anderen Menschen versuchen zu dienen, aber die Bibel sagt es speziell zur Auferbauung des Leibes Christi, der Gemeinde. Also sind ganz unterschiedliche Sachen. Natürlich kann Gott auch unsere natürlichen Talente benutzen und daraus eine geistliche Gabe machen. Ein Beispiel, ein guter Schullehrer, der sich bekehrt, wird wahrscheinlich auch ein guter Lehrer der Bibel werden. Also er hat irgendwie eine natürliche Fähigkeit, was rüberzubringen, zu erklären in der Schule. Und ihr wisst alle, es gibt gute und schlechte Lehrer. Und wenn sich jetzt ein guter Schullehrer bekehrt, dann wird er vielleicht auch ein guter Bibellehrer sein. Nicht unbedingt, aber es könnte sein, dass Gott das auch so benutzen kann. Wer ist jetzt der Geber der Gaben? Und da finde ich sehr widersprüchlich in der Bibel auf den ersten Blick. In Epheser 4, Vers 8 steht, darum sagt er, hinaufgestiegen in die Höhe hat er, und im Zusammenhang vorher geht es um Christus, die Gefangenschaft gefangen geführt und den Menschen Gaben gegeben. Also Christus, Jesus Christus hat den Menschen Gaben gegeben, steht dort. In 1. Korinther steht was anderes, Kapitel 12, Vers 11. Dies alles aber wirkt ein und derselbe Geist, einem jeden insbesondere austeilend, wie er will. Wer teilt aus? Der Heilige Geist. 1. Korinther 12, Vers 18, 7 Verse später steht, nun aber hat Gott die Glieder eingesetzt, jedes einzelne von ihnen an dem Leib, wie es ihm gefallen hat. Ja, wer war es denn jetzt? Jesus Christus, der Heilige Geist oder Gott? Nun, der Jesus ist Gott, der Heilige Geist ist Gott, der Vater ist Gott. Und Gott zusammen wirkt jetzt in dieser Dreieinheit und wirkt die geistlichen Gaben in jedem Einzelnen. Es ist so wie bei der Errettung, oder? Gott Vater hat im Himmel überlegt, hat den Plan der Errettung erfunden. Er hat dann seinen Sohn ausgesandt, er musste am Kreuz sterben für unsere Sünden. Und der Heilige Geist hat dich plötzlich bewegt, dass du irgendwann kommst und fällst vor Gott nieder, sagst, ich brauche dich. Vergib mir meine Sünde, ich nehme dich an als meinen Erretter. Also die Dreieinheit wirkt zusammen in dem Plan der Errettung. Genauso die Auferstehung dann des Herrn Jesus. Der Jesus sagt, ich habe Macht, mein Leben zu geben und es wiederzunehmen. Dann sagt er, er wurde auferstanden durch den Geist. Und an anderer Stelle steht, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat. Also es ist Gott an sich, die Dreieinheit, die wirkt. Und genauso bei dem Geben der Gaben, bei der Ausführung der Gaben, wirkt Gott, Christus, der Heilige Geist, wirkt in den Gläubigen. Nun, wir hatten schon darüber gesprochen, wer hat eine Gabe? Und Petrus sagt das Gleiche wie Paulus in dem Korintherbrief, 1. Petrus 4, Vers 10. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit. Danke. Das Bild ist irgendwie weg. Ich zieh es nochmal ganz raus. Ja. Jetzt kommt es nochmal.
Das ist ja nur unter Spannung.
Ja, danke. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat, dient einander damit als gute Verwalter der mannigfaltigen Gnade Gottes. Je nachdem jeder eine Gnadengabe empfangen hat. Also du hast eine Gabe, ich habe eine Gabe. So wie in einer Firma haben wir gesagt, jeder seinen Job hat, so hat in der Gemeinde Gottes auch jeder seine Gabe und seinen Dienst. Keiner sitzt da einfach und hat nichts zu tun. Das finde ich so gewaltig. Gott möchte dich benutzen. Du bist wertvoll für Gott auf dieser Erde. Und solange dein Plan auf dieser Erde noch nicht ausgefüllt ist, hast du noch Lebenszeit hier. Und wenn dein Plan abgelaufen ist, dann nimmt Gott dich weg. Aber solange bis Gott noch nicht fertig ist mit dir auf dieser Erde, lässt er dich noch hier, egal was da außenrum passiert. Da kann der Doktor noch so eine Prophezeiung sagen, hast nur 3 Tage Zeit. Wenn Gott sagt, ich brauche dich noch 5 Jahre, dann wirst du noch 5 Jahre hier bleiben. Das ist doch toll. Jetzt gibt es in der Bibel, wir sehen gewisse Etappen. Also am Anfang, als die Gemeinde entstand, da waren die Apostel da, da wurde das Fundament gelegt und auf dieses Fundament wird jetzt aufgebaut. In Epheser 2, Vers 20 steht, aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist. Also die Apostel haben irgendwie diese Grundlage gelegt. Und darauf wird jetzt dieses Haus der Gemeinde gebaut. Ich habe hier ein Bild von einem Haus. Also im Haus gibt es ein Fundament. Dann gibt es irgendwelche Säulen hier, habt ihr wahrscheinlich auch irgendwelche tragenden Säulen, die man jetzt nicht sieht, weil irgendwo da viel Stahl drin ist. Dann gibt es die Wände, werden gebaut, schließlich wird das Dach aufgesetzt. Dann wird das Wasser installiert, Wasseranschlüsse, Strom und so weiter. Und irgendwann kommt noch einer, malt noch die Fahrbahn, macht die Fußleisten an. Und so hat jedes irgendwo seinen Zeitablauf, wann gebaut wird. Niemand würde anfangen und eine grüne Wiese kaufen und als erstes das Dach bauen. Man fängt am Fundament an. Und niemand würde das Fundament mit einem Schraubenzieher zusammenschmieden, sondern man fängt an mit Spitzhacke, Betonmischer, Schippe und so weiter. Aber wenn der Elektriker mit einem Betonmischer ankäme, dann wäre es ein bisschen komisch eigentlich, oder? Alles hat so seine Zeit. Und so hat Gott am Anfang das Fundament gelegt. Christus ist der Eckstein. Und dann hat er das Fundament gelegt. Dafür hat er Apostel und Propheten benutzt. Und dann hat er weitergebaut. Dann kommen die Wände. Dann kommt irgendwann die Fenster. Dann kommt das Dach drauf. Dann kommt die Isolierung noch drauf. Heutzutage Heizung rein und so weiter. Ihr wisst ja, wie ein Haus gebaut wird. Und so ähnlich ist es auch in der Gemeinde gewesen. Ich gehe da gleich noch weiter drauf ein. Wenn ihr jetzt überlegt, welche Gaben gibt es, dann gibt es 5 Stellen in der Bibel, die über diese geistlichen Gaben reden. In Römer 12, 1. Korinther 7, 1. Korinther 12, Epheser 4 und 1. Petrus Kapitel 4. Dort finden wir Auflistungen der Gaben. Manche denken, dass diese Liste komplett ist und andere denken, es gibt noch andere Gaben, die jetzt da nicht in der Liste sind. Ich will da nicht weiter darauf eingehen, will da auch nicht drüber streiten. Aber ich möchte gerne diese Gaben erklären oder aufzeigen, die wir in diesen 5 Listen finden. Wenn wir in Römer 12, machen wir einfach mal die Bibel auf und lesen mal diese Verse in Römer 12. Vers 6 bis 8 lese ich, Römer 12, Vers 6, da wir aber verschiedene Gnadengaben haben, nach der uns verliehenen Gnade, es sei Weissagung, so lasst uns weissagen, nach dem Maß des Glaubens, es sei Dienst, so lasst uns bleiben im Dienst, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also hier sehen wir verschiedene Gnadengaben, Vers 6 wird es genannt, da wir verschiedene Gnadengaben haben und jetzt kommt eine kurze Liste davon. Und wir schauen uns jetzt erstmal die an und schauen dann die nächsten Listen an. Und die erste, die hier genannt wird, in Vers 6, es sei aber Weissagung, so lasst uns weissagen. In manchen Übersetzungen wird das mit Prophezeiung übersetzt. Und was bedeutet das? Wenn wir in der Bibel schauen, die Propheten im Alten Testament zum Beispiel, die haben Gottes Willen gehört, Gott hat zu ihnen geredet und dann haben sie gesagt, der Herr spricht oder Jahwe spricht oder je nach Übersetzung. Also sie haben einfach Gottes Wort weitergesagt, Gottes Willen erklärt und sie haben manchmal die Vergangenheit interpretiert, manchmal haben sie über die Gegenwart gesprochen und manchmal haben sie in die Zukunft geredet. Also nicht unbedingt hat Prophezeiung immer was mit der Zukunft zu tun, sondern auch manchmal haben sie gesagt, guck mal, da kommt jetzt eine Plage von Heuschrecken. Joel zum Beispiel, oder? Redet über eine Heuschreckenplage. Aber Joel redet auch davon und sagt, das hat aber was mit zu tun mit einer Zeit für Israel, die noch kommt irgendwann. Und dann blickt er zum Beispiel auf die Gefangenschaft oder vielleicht auch auf die Zukunft, was jetzt noch zukünftig ist, die große Drangsalszeit. Also Joel interpretiert sowohl Gegenwärtiges als auch Zukünftiges. Und so gibt es auch andere Prophezeiungen, die zurückschauen und sagen, guck mal, das ist passiert und das ist deshalb passiert, weil Gott das und das vorhatte. Das macht ein Prophet. Wir haben im Neuen Testament Beispiele, den Agabus zum Beispiel, in Apostelgeschichte 11. Dort steht, in diesen Tagen aber kamen Propheten von Jerusalem nach Antiochien herab. Einer aber von ihnen mit Namen Agabus stand auf und zeigte durch den Geist eine große Hungersnot an, die über den ganzen Erdkreis kommen sollte, die unter Claudius eintrat. Also Agabus hat gesagt, es kommt eine schwierige Zeit und sie ist tatsächlich eingetreten, lesen wir hier, unter Claudius. Die Frage ist, gibt es Propheten heute noch? Meine Frau war auf einer Konferenz wir waren zusammen auf einer Konferenz und in der Pause kam jemand rein und nahm meine Frau zur Seite und sagte zu ihr, du, ich habe ein Wort von Gott für dich. Fand sie ein bisschen komisch. Ja, was denn? Ja, du wirst unter den so und so Indianern arbeiten. Und dann ging er wieder weg. Bis heute hat sich das nicht erfüllt. Und meine Frau sagte zu mir, du, da ist Folgendes passiert, der ist gekommen. Wenn der jetzt zu mir gesagt hätte, du bist schwanger, weil das wusste noch keiner außer wir zwei, dann hätte ich ihm das geglaubt. Aber so fand ich das ziemlich komisch. Gibt es heute noch Propheten? Da kommen wir gleich nochmal dazu, ob es diese in dieser Art noch gibt. Die nächste Gabe, die hier genannt wird, ist Dienst. So lasst uns bleiben im Dienst. Nun, Dienst hat etwas zu tun mit Barmherzigkeit, anderen Menschen zu helfen. Wenn wir nicht viele Diener heute hier hätten, dann würde diese Konferenz nicht möglich sein. Sowohl, wenn wir zur Toilette gehen, ich bin ja auf der Toilette gewesen, alles sauber. Da hat jemand gedient. Wir sehen den Küchendienst hier, wir sehen irgendwie den Aufräumdienst, Stühle stehen und so weiter. Es stehen überall Flaschen und Dekoration und so weiter. Das Licht ist angeschaltet, die Tür war heute offen. Das sind alles kleine Dienste, sogar der Roland hat heute Morgen noch Rasen gemäht für euch. Also viele Dienste, die irgendwie passieren, die wir gar nicht merken eigentlich. Hier hat jemand Staub gewischt, ist das schon aufgefallen? Ist das alles sauber hier? Toll, oder? Wer war das? Wissen wir nicht. Irgendjemand hat hier gedient. Ich weiß es zumindest nicht, wer das war. Ich weiß auch nicht. Und wir sehen zum Beispiel einige Beispiele in der Bibel. Zum Beispiel die Diakone oder Diener, wie sie auch genannt werden, in Apostelgeschichte 6. Da gab es ein Problem. Da wurden Witwen versorgt von der Gemeinde. Und da gab es Hellenisten, die haben gemurrt gegen die Hebräer, weil ihre Witwen nicht versorgt wurden. Also die kriegten kein Essen oder keine Kleidung oder denen wurde nicht geholfen. Und jetzt steht in Vers 2, die 12 Apostel aber riefen die Menge der Jünger zu sich und sprachen, es ist nicht recht, dass wir das Wort Gottes vernachlässigen, um die Tische zu bedienen. Seht euch aber nun um, Brüder, nach 7 Männern von euch, von gutem Zeugnis, voll Heiligen Geistes und Weisheit, die wir über diese Aufgabe bestellen wollen. Und dann wurden 7 Männer ausgesucht, die, was haben sie getan? Die Tische bedient. Nun, die Tische hier, das bezieht sich wahrscheinlich nicht einfach nur um welche Holztische, wo dann jemand Tische hingestellt hat, sondern es ging darum, diese Witwen zu versorgen. Das heißt, es wurde geguckt, wo wohnen sie, haben sie genug zu essen, brauchen sie Kleidung, sind sie krank oder so weiter. Einfach damals gab es ja keine Pensionsversicherung und da mussten sich Geschwister, hier waren es Brüder, 7 Brüder, die haben sich darum gekümmert. Und interessant, zum Dienen, was brauchten sie? Sie sollten voll Heiligen Geistes sein. Das finde ich interessant. Also zum Dienen, zu den Diensten, die hier ausgeführt wurden, brauchten sie den Heiligen Geist. Also manchmal denken wir, na, ich bin jetzt nicht so bewandert in der Bibel, ich werde dann halt in den Saal saugen. Brauchst du dafür keinen Heiligen Geist? Das steht hier schon eigentlich, oder? Voll Heiligen Geistes und Weisheit. Du brauchst Weisheit, um das zu tun. Eben haben wir darüber geredet, wärmer oder kälter, Fenster auf, Fenster zu, oder? Wie machen wir das? Wir brauchen dafür Weisheit, für die Dinge, die wir tun. Und da will Gott dir einfach eine Gabe geben. Einigen von uns haben die mehr als andere. Die sind immer am Dienen, das merkst du gar nicht. Da ist schon alles, wenn du kommst so rein, ist schon alles in Ordnung. Wer hat denn das gemacht? Hat man nicht gesehen, oder? Da hat plötzlich einer draußen bei dir zu Hause Schnee geschoben im Winter. Du kommst raus, ist alles schon weg. Wer war das denn? Weiß man nicht. Irgend so ein Junge hat halt den Schnee geschoben bei dir zu Hause. Der hat einfach die Gabe des Dienstes, der sieht das, der weiß, du bist irgendwie ein bisschen gebrechlich und kannst gerade nicht oder bist im Stress und der ist im Garten. Jetzt komme ich habe diese Woche Rasen gesät bei mir zu Hause. So, habe ich angefangen, hatte ich einen Besuch, musste ich aufhören und einer von den Studenten, von den Bibelstudenten bei uns, hat mich besucht, machen wir jede Woche so ein Gespräch, eine Stunde. Und er kam dann noch zum Essen und wir hatten noch mehr Besuch und ich musste dann weg. Und als ich zurückkam, ich hatte gerade angefangen, den Rasen auszurollen mit so einer schweren Rolle da drüber gefahren, hatte die Hälfte schon gerollt. Und als ich zurückkam, denke ich, nanu, ich habe doch gar nicht alles ausgerollt, mir fehlt noch die Hälfte. Und ich hatte schon meine Arbeitsklamotten an, gehe raus und denke, na nur, hier stimmt was nicht, irgendwas ist alles fertig gerollt. Und dann habe ich dann gefragt, meine Frau, sag mal, war das der Thomas? Ja, war der Thomas. Ja, toll. Und der Thomas ist so einer, der dient gerne. Und der macht da kein Aufsehen. Der hat mir nicht im WhatsApp geschrieben, du, ich habe das eben noch schnell fertig gemacht. Ich musste den fragen und der hat noch nicht geantwortet bis jetzt. Ich habe gesagt, warst du das? Hat nichts geantwortet. Der macht das einfach. Und so gibt es ganz viele, die putzen deine Schuhe, wenn die irgendwann an der Tür stehen, dann plötzlich sind die Schuhe sauber oder irgendwas passiert und du weißt gar nicht, wer war denn das jetzt gewesen. Das sind so typische Diener. Die meckern nicht, die schimpfen nicht, die machen das einfach. Fertig. Und die, die das nicht haben, diese Gabe des Dienstes, die machen das zwar, aber die meckern die ganze Zeit. Keiner hilft mir, ständig bin ich alleine und hier fehlt das und das und es passiert auch nichts. Die haben eigentlich gar nicht die Gabe. Sondern die, die das machen und du merkst es gar nicht, plötzlich ist alles in Ordnung. Und dann sind sie weg, oder? Habt ihr schon mal Lucky Luke gelesen? Am Ende dann wollen sie alle suchen, sie alle wollen ihm alle einen Applaus geben und dann sitzt er auf seinem Pferd irgendwo draußen und schon will er gar nicht das Lob haben. Der war aber kein Christ, Lucky Luke, hinterher, oder? Dann gibt es die Gabe des Lehrers. Hier steht, der lehrt in der Lehre. Also er lehrt das Wort Gottes. Wenn die Botschaft des Propheten eine Offenbarung von dem Geist Gottes für den jeweiligen Anlass war, dann ist die Botschaft des Lehrers, der nimmt das Wort Gottes und erklärt das Wort Gottes. Also der nimmt, liest dir einen Text vor und du denkst, Mann, den habe ich jetzt überhaupt nicht verstanden. Und jetzt kommt so einer, der ist Bibellehrer und erklärt dir das und dann sagt, ja, also warum habe ich das eigentlich nicht verstanden? Das steht ja sogar da, oder? Das ist auf einmal, fällt es dir wie Schuppen von den Augen und du verstehst, was da steht. Das ist jemand, der hat die Gabe des Lehrens. Und in der Bibel gibt es solche, zum Beispiel den Apollos. In Apostelgeschichte 18, Vers 24 steht, ein gewisser Jude aber, mit Namen Apollos aus Alexandrien gebürtig, ein beredeter Mann, der mächtig war in den Schriften, kam nach Ephesus. Dieser war in dem Weg des Herrn unterwiesen und brennend im Geist, redete und lehrte er sorgfältig die Dinge von Jesus, obwohl er nur die Taufe des Johannes kannte. Also er war bekannt als Lehrer. Solche Leute brauchen wir. Die erklären die Bibel, die erklären, was richtig und was falsch ist. Manchmal haben wir gewisse, meinst du, das könnte wahr sein? Ich habe jetzt das gelesen, was bedeutet das? Und der Lehrer kommt und erklärt das. So jemand brauchen wir in allen Gemeinden eigentlich, die das Wort Gottes erklären und es ist verständlich und es ist biblisch. Sie greifen nichts aus dem Kontext raus, sondern die erklären das so, wie Gott es hinterlassen hat. Also wer, der lehrt in der Lehre. Und es sei, Vers 8, der ermahnt in der Ermahnung. Ermahnung, das Wort, das hört sich immer so kritisch an, oder? Du wirst jetzt mal richtig ermahnt, da kriegst du einen rübergebügelt. So klingt das. Aber eigentlich, dieses Wort ist sehr vielfältig in der Bibel. Und das kann genauso heißen Ermutigung. Jemand, der dich mal in den Arm nimmt und dich ermutigt. Du, schade, dass du nicht da warst am letzten Sonntag. Da hast du richtig was verpasst. Oder der sagt dir, du, ich finde das so toll, dass du heute hier bist und dass du deinen Nachbarn mitgebracht hast. Oder wie du deine Frau behandelst oder wie du deine Kinder ermutigst. Das finde ich so schön. Und solche Leute brauchen wir. Nicht nur, die immer uns ermahnen. In meiner Gemeinde, wo ich aufgewachsen bin, da gab es einen alten Bruder, der hat mich immer nur gesucht, um mich zu ermahnen. Wenn der kam auf dem Versammlungshof und ich sah, der kommt zu mir, dann wusste ich, irgendwas habe ich verkehrt gemacht. Der hatte die Gabe der Ermahnung. Ich freue mich so sehr, der ist vor letzten Jahr heimgegangen und der hat sich so sehr gewandelt. Der hat sich so sehr gewandelt, der ist mir zu einem netten Freund geworden. Und er war jahrelang so ein Verknöcherter irgendwie. Aber Gott hat diese Ermahnung in Ermutigung verwandelt, obwohl er im hohen Alter war, über 80. Das fand ich sehr schön. Also Ermahnung heißt ermutigen, trösten, aber auch verteidigen. Und wir treffen das zum Beispiel bei dem Heiligen Geist. In Johannes 14, Vers 16 steht, ich werde den Vater bitten und er wird euch einen anderen, in der Übersetzung ist das hier Sachwalter oder Fürsprecher, eigentlich steht da Tröster auch, kann man das auch übersetzen, dass er bei euch sei in Ewigkeit. Also die Eine Aufgabe des Heiligen Geistes ist trösten oder eben ermahnen oder ermutigen. Und dieser Barnabas, der hatte das. Da steht in Apostelgeschichte 11, Vers 22, die Kunde über sie kam aber zu den Ohren der Versammlung, die in Jerusalem war. Und sie sandten Barnabas aus, dass er hindurchzöge bis nach Antiochien. Also in Antiochien hatten sich irgendwelche Leute bekehrt. Und jetzt haben die in Jerusalem, von da war das ja alles entstanden, davon gehört. Und jetzt schicken die jemand dahin. Wen schicken die da? Ein Lehrer? Nein. Schicken die einen Evangelisten hin? Nein. Schicken die einen Hirte dahin? Nein, die schicken jemand hin, Vers 23, der, als er hingekommen war und die Gnade Gottes sah, hoppla, was hatte der denn für Augen? Der hat die Gnade gesehen. Kannst du die Gnade sehen? Welche Farbe hat die denn? Der hatte eine ganz besondere Gabe. Als er die Gnade Gottes sah, sich freute und alle ermahnte mit Herzensentschluss, bei dem Herrn zu verharren. Eine ganz besondere Gabe. So einen brauchen wir dringend. So einen Barnabas. Ein Sohn des Trostes, haben die den ja extra genannt. Der hieß ja ganz anders, der hieß nämlich Josef. Könnt ihr nachgucken in der Apostelgeschichte. Und den haben die Barnabas genannt, Sohn des Trostes, weil der einfach so war. Das war so ein Armdrücker, der kommt an der Tür und umarmt dich. Schön, dass du da bist. Ich freue mich so, dass du endlich wieder gesund bist. Ich freue mich, dass du heute da bist. Ich weiß, wie es dir geht, aber schön, dass du dich aufgemacht hast. Trotz deinen Problemen. Das ist ein Barnabas, oder? Der sieht die Gnade Gottes. Der hat so eine rosarote Brille auf. Der sieht immer das Schöne in dir, oder? Alle kritisieren, aber der Barnabas kommt und sagt, du, ich freue mich, dass es dich gibt. Das ist ein Barnabas, oder? Und den brauchen wir unbedingt. Und ich wünschte, dass ich mehr von diesem Barnabas hätte. Dieses Schöne zu sehen, nicht immer diesen Kritikgeist, immer alles kritisieren. Wenn ich nach Hause komme, ich muss mich so sehr bemühen, nicht immer erstmal den Prediger zu grillen da am Sonntag, oder? Alles Schlechte dann, da hat er da verkehrt zitiert, der hat zu schnell geredet und der hat die Schuhe nicht gebunden und die Krawatte hing schief und alles Mögliche. Dann grillen wir erstmal den Prediger am Mittagstisch, oder? Und der Barnabas, der macht das ganz anders. Der Mann, habt ihr denn den Jesus gesehen, wie der denn einen Jesus vorgestellt hat? Und wie der, also den Text habe ich jetzt endlich verstanden, der hat mir mein Herz so warm gemacht. Und den Vers habe ich mir so besonders mitgenommen. Das ist ein Barnabas, oder? Die brauchen wir. Und dann gibt es Vers 8, es sei der ermahnt in der Mahnung, der gibt in Einfalt. Das Teilen von materiellen Gütern mit Bedürftigen. Da gibt es solche Leute, die geben, und andere gibt es auch, die geben. Aber es gibt welche, die hängen das immer raus. Ich weiß nicht, wie ihr das macht hier in Hermeskeil, da geht am Sonntag dann so ein Beutel rum. Ja, und die jetzt so ein bisschen, da gibt es so, in Hermeskeil habe ich es noch nicht gesehen, aber da würde man gerne zeigen, was man so gibt, oder? So. Also, das sind so Leute, die mögen es nicht, wenn jetzt der Beutel so klimpert da. Also die versuchen, ihre Münzen ganz leicht da reinzulegen, dass man denkt, da fährt jetzt ein Schein rein, oder? Und da gibt es andere, die geben und da merkst du gar nicht, dass die das geben. Wie oft hast du vielleicht schon irgendwie was gekriegt, wo du gar nicht weißt, von wem das war? Einen Tag kam ich nach Hause, mach den Briefkasten auf, da war so ein alter Mundschutz drin. Ich dachte, wer schmeißt denn seinen Müll hier rein? Da mache ich den auf, da waren 150 Euro drin. Ich weiß nicht, von wem das war. Keine Ahnung. Aber ich glaube, das war jemand, der hatte die Gabe des Gebens. Der kam nicht dann nachher, du, ich habe noch was für dich eben hier. So, habe ich mir vom Mund abgespart übrigens, dafür fahre ich jetzt nicht in Urlaub. Das ist ja angeben, oder? Aber das ist nicht die Gabe des Gebens. Sondern derjenige gibt, obwohl er eigentlich gar nichts hat. Das sehen wir zum Beispiel bei den Mazedoniern in der Bibel. In 2. Korinther 8, Vers 1, da schreibt Paulus über sie, Vers 1, wir tun euch aber kund, Brüder, die Gnade Gottes, die den Versammlungen Mazedoniens gegeben wurde, dass sie bei großer Drangsalsprüfung das Übermaß ihrer Freude und ihre tiefe Armut überströmend sind in den Reichtum ihrer Freigebigkeit. Also die waren bitterarm, sagt der Paulus, aber die haben überströmend gegeben in ihrer Freigebigkeit. Denn nach Vermögen Ich bezeuge es, und Übervermögen waren sie von sich aus willig und baten uns mit vielem Zureden um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes für die Heiligen. Und nicht nur, wie wir gehofft hatten, sondern sie gaben sich selbst zuerst dem Herrn und uns durch Gottes Willen. Also die haben mehr gegeben, als sie konnten eigentlich. Paulus, war das schon fast peinlich, wie die gegeben haben, oder? Denen ging es doch selbst so schlecht. Und trotzdem haben sie gegeben. Die haben sich einfach gefreut, die sahen das, Vers 12, sie baten um die Gnade und die Gemeinschaft des Dienstes. Für sie war das eine Gnade, dass sie geben durften. Das war kein Zwang. Ich muss am Sonntag den Zehnten geben. Wo steht denn das übrigens, dass du den Zehnten geben musst? Dass du den musst, steht da so überhaupt nicht. Da steht ja in der Bibel, dass es freiwillig ist, oder? Nicht aus Zwang. Sondern wir geben, warum? Weil wir den Herrn Jesus lieben, oder? Deshalb geben wir. Deshalb helfen wir einander. Und wir versuchen, das so zu tun, dass der Herr Jesus die Ehre kriegt, aber nicht wir. Und dass es am besten keiner sieht, dass die Rechte nicht weiß, was die Linke gibt, oder? So sollte unsere Einstellung sein. Und da gibt es Geschwister, die haben einfach die Gabe. Da staune ich manchmal, wie der Herr der Menschen gebraucht. Ich kenne einen Bruder, der ist Millionär, aber nicht nur eine Million, sondern viele Millionen. Aber wenn ich ab und zu mal mitkriege, was der alles auf die Wege stellt, was der, mein Chef zum Beispiel ist auch gläubig gewesen auf der Arbeit, der hat dann seine Firma verkauft irgendwann und hat sein Vermögen in eine Stiftung gesteckt und die Stiftung ist, damit das Evangelium ausgebreitet wird. Er hat seinen Kindern ein bisschen was gegeben, hat er gesagt, aber das Rest hat er alles in die Stiftung gesteckt. Gewaltig. Ich kenne Brüder in der Schweiz, bei einem war ich zu Hause, der sagte mir, die erste Million war die schwierigste. Aber als ich ihn gesehen habe, zu Hause bin ich rein, da lief der in Pantoffeln rum, das war ja also fürchterlich. Ich hätte ihm am liebsten Schuhe gekauft. Aber all sein Vermögen steckt er in die Mission und fährt in einem alten Auto rum. Und ich denke, der könnte sich doch wenigstens mal so einen Porsche leisten oder sowas, oder? Das wäre ja für ihn nur ein paar Pfennige, ein paar Cent ausgeben. Aber der steckt sein Geld in das Werk des Herrn. Das finde ich gewaltig. Und hängt das gar nicht raus. Der kam da zu meinem Vortrag hin in der Strickjacke. Dachte ich, nur schön, hat bestimmt seine Mutter noch gestrickt da. Und er war schon selbst 80. Aber solche Geschwister, die lassen das nicht raushängen. Die geben einfach, weil das ist ihre Gabe. Und dich und mich, uns drückt das so sehr, oder wenn wir noch 5 Euro noch dazulegen würden. Das schmerzt uns so sehr. Am liebsten wollen wir sagen, guck mal, ich gebe auch was, oder? Ich gebe auch was. Da hast du die Gabe nicht. Gib trotzdem. Vers 8. Der barmherzig, der vorsteht mit Fleiß. Vorstehen ist eine andere Geistesgabe. Wörtlich heißt das davorstehen, etwas führen, sich mit etwas befassen und hat etwas mit zu tun, auch mit Aufmerksamkeit, mit Sorgfalt, führen, leiten, regieren, die Fähigkeit, den Vorsitz zu führen und anderen auch Anweisungen zu geben. Es gibt Menschen, die haben einfach diese Gabe, was zu organisieren. Manchen fällt das so schwer und anderen fällt das so leicht. Bei uns in der Gemeinde, einer, der hat einfach die Gabe des Organisierens. Und der organisiert, hat meine Baustelle organisiert, obwohl das... Der hat gar nichts davon gehabt. Der kam erstmal mit so einem Werkzeugkatalog, sag mal, du musst als erstmal Werkzeug kaufen. Ich sage, wofür denn das? Ich habe doch hier eine Schubkarre. Sagt er, du brauchst hier 20 Zollstöcke, du brauchst mindestens 20 Cuttermesser und du brauchst das und das Werkzeug. Wenn die Arbeiter kommen, die werden in Scharen kommen und wenn die kein Werkzeug haben, dann fahren die gleich wieder nach Hause. Ich dachte, okay, kauf mal Eimer und Schippen und alles Mögliche und Pinsel und was er alles bestellt hat da, einen ganzen Katalog voll. Und dann, ja, dann was brauchst du noch? Und dann fing er an zu organisieren, ja das, den Boden, den machen wir so. Das kann der übrigens ruckzuck, das macht dem sogar Spaß. Das, was mich stresst, das macht dem Spaß. Oder? Und so geht es auch in der Gemeinde, Geschwister, die mögen das. Die organisieren mit Liebe eine Konferenz mit 1000 Leuten. Und du und ich, wir liegen im Bett und wissen überhaupt nicht, wo wir anfangen sollen. Wir schlafen die ganze Nacht nicht. Und der legt sich fröhlich ins Bett und wenn er um 3 Nacht wird, dann schreibt er noch Sachen auf, was ihm noch einfallen und so. Da ist richtiges Talent da drin, oder? Und Gott benutzt das als geistliche Gaben. Und solche brauchen wir als Älteste in den Gemeinden, die vorstehen können. die auch mal, so Schwestern haben auch diese Gaben, die irgendwas organisieren können. Die können die Küche organisieren und es passt alles. Da ist nachher nichts übrig und es fehlt auch nichts. Es hat wieder mal genau gepasst. Und keiner hat gemeckert, weil es hat alles, überall waren Pläne, du machst das und jeder war zufrieden. Oder andere Sachen, Frauenkonferenzen oder wie auch immer. In der Bibel sehen wir das bei den ältesten Diakonen zum Beispiel. 1. Thessalonicher 5, Vers 12. Wir bitten euch aber, Brüder, dass ihr die erkennt, die unter euch arbeiten und euch vorstehen im Herrn und euch zurechtweisen. 1. Timotheus 5, Vers 17. Die Ältesten, die wohl vorstehen, lasst doppelter Ehre für würdig erachtet werden. Also wir haben Beispiele in der Bibel genug für solche Menschen. Die letzte Gabe, die hier in 1. Korinther 12 genannt wird, ist die Barmherzigkeit. Das hat etwas zu tun wie jemand, der den Menschen Gutes tut und praktische Hilfe leistet. Es ist jemand, der ein Herz dafür hat, barmherzig. Also er hat Erbarmen, hat ein Herz voller Erbarmen, könnte man das fast übersetzen. Und wir sehen das zum Beispiel Dorkas in der Apostelgeschichte. Da gab es diese Frau, Tabitha oder Dorkas, die war reich an guten Werken und Almosen. Und Vers 39 steht in Apostelgeschichte 9, alle Witwen traten weinend zu ihm, zu Petrus, die war gestorben, und zeigten ihm die Unterkleider und Gewänder, die Dorkas gemacht hatte, während sie noch bei ihnen war. Also die Schwester, die hat genäht und die hat das allen möglichen Witwen geschenkt und die kamen plötzlich an, guck mal, die haben mir hier dieses Kleid, die andere kam mit einem Tuch, die nächste kam mit der Hose, die nächste kam mit Unterkleider, Gewänder, Mäntel, hat die alles genäht und hat es an die armen Geschwister verteilt. Bestimmt habt ihr auch einen Dorkas hier oder zwei oder fünf oder einen Dorko oder wie heißt das dann auf männlich. Das sind ganz wichtige Personen auch. Die haben Barmherzigkeit. Wenn du keine Arbeit hast, dann rufen die an, sag mal, können wir dir irgendwie helfen? Hast du finanzielle Probleme? Wenn deine Frau im Krankenhaus ist, dann hast du jeden Tag Mittag vorm Haus stehen. Das war nämlich die Dorkas, die wieder bei dir geklopft hat, oder? Der dir hilft mit deinen 8 Kindern zu Hause, oder ich weiß nicht, wie viel du hast, oder 3, wenn du irgendwie Probleme hast. Die alten Geschwister mitnehmen, zum Arzt fahren. Das sind solche Geschwister, die haben diese Gabe der Barmherzigkeit. Die kümmern sich auch liebend gerne um Ausländer, die nichts haben. Die sind immer unterwegs und sammeln irgendwelche Kleiderspenden für Rumänien und für irgendwas. Die haben einfach diese Barmherzigkeit. Ich muss sagen, mir fehlt das oft. Mir fehlt oftmals diese Empathie dafür, dieses Gefühl irgendwie. Ich fahre da überflüssig, wie geht's dir? Schlecht. Okay, ich bete für dich, fertig. Aber ich habe da nicht, bei mir geht's da nicht weiter oftmals, oder? Aber die hören nur, naja, es geht so. Ja, was ist denn los? Erzähl mal. Kann ich dir irgendwie helfen? Brauchst du meine Hilfe? Kannst mich jederzeit anrufen? Tag und Nacht ist mein Telefon am Bett, dass wenn du mich anrufst, ich bin sofort für dich da. Wenn bei mir jemand um 2 Uhr anruft nachts, kannst du mich im Krankenhaus fahren? Ich sage, du, ist es wirklich so notwendig? Ich kann gerade nicht, ich liege im Bett. Dann gibt es in 1. Korinther 7 eine Gabe, manche zählen das zu der Liste, manche nicht, die Gabe der sexuellen Enthaltsamkeit. Vielleicht hatte Paulus die. Es ist eine Gabe, wenn jemand Single sein kann und ist dabei zufrieden. Singles gibt es viele, aber nicht alle haben die Gabe. Aber es gibt Singles, die haben einfach die Gabe, sind zufrieden, allein zu bleiben und die geben ihr Zeit und Geld für den Herrn. Wie viele Missionarinnen sind irgendwo unterwegs, in Papua-Neuguinea, in Afrika irgendwo, zufrieden, dem Herrn dient, wir haben gar keine Lust zu heiraten, aber geben ihr Leben ganz dem Herrn und sind so nützlich für den Herrn. Wie viele Biografien gibt es auch über Schwestern, die irgendwo in Indien waren oder so, die niemals geheiratet haben, aber die Vollgas für den Herrn gebrannt haben, oder? Und da stehen die Männer Schlange und die sagen, nee, ich habe keine Zeit, wenn ich mal in Rente gehe vielleicht, oder? Die haben gar keine Lust und sehen einfach, da gibt es was Besseres, einen besseren Weg, nennt der Paulus das teilweise. Das heißt aber nicht, dass Heiraten schlecht ist. Das sagt er auch in dem Kapitel 7. Dann gibt es das Wort der Weisheit. Das kommt jetzt in 1. Korinther 12 vor. Ich gehe jetzt ein bisschen schneller vorwärts, weil wir noch einige Gaben haben. Wir haben nur noch 12 Minuten. Ich habe nicht die Gabe der Zeiteinhaltung. Das Wort der Weisheit, in schwierigen Zeiten ein offenes Ohr zu haben und mit Weisheit zu beraten. Wir sehen das bei Petrus zum Beispiel, der hatte das, Apostelgeschichte 15, Vers 6, und die Apostel und die Ältesten versammelten sich, um diese Angelegenheiten zu besehen. Als aber viel Wortwechsel entstanden war, stand Petrus auf und sprach zu ihnen, und als Petrus redete, da war plötzlich Ruhe im Karton. Auf einmal sagten alle, du hast recht, das, was Petrus gesagt hat, das stimmt. Wir hatten solch einen Bruder in Kolumbien, den Peter Nunn. Da hatten wir eine nationale Brüderbesprechung. Es gab viel hin und her, wie hier in Apostelgeschichte 15. Keiner war irgendwie, wusste jetzt den Weg und so. Viele standen auf und sagten, na, wir müssen es so machen oder so. Und der Peter, weiß ich noch, der saß da mit der Bibel in der Hand. Und als irgendwann keiner mehr weiter wusste, stand er auf, las zwei, drei Verse vor, dachte, so und so steht es geschrieben, setzte sich, sagte, ja, hast recht, so machen wir es. Wort der Weisheit, oder? Auch solche Menschen brauchen wir. Die sind nicht immer so öffentlich, oder? Die lassen das nicht so raushängen. Aber wenn du zu ihnen gehst, dann erklären sie dir was, dann sagen sie dir was und sagt, jetzt weiß ich's, oder? Wort der Erkenntnis ist die nächste Gnadengabe, 1. Korinther 12, Vers 8, ist ein Wissen über natürliche Enthüllung von Tatsachen, die zuvor nicht bekannt waren. Zum Beispiel bei Petrus, Apostelgeschichte 5, Vers 3, da kommt der Ananias und die Sapphira sagen, du, wir haben einen Acker verkauft, der hat so und so viel Geld gekostet. Und Petrus wusste, das stimmt nicht. Die haben da was zur Seite geschafft von diesem Geld. Und Petrus sagt das ganz klar. Und die beiden müssen sterben. Woher wusste Petrus das? Der hatte das Wort der Erkenntnis. Ich hatte, als ich Single war, da gab es früher einen Kurt Briem. Ich weiß nicht, ob jemand von euch den kannte. Du kennst ihn auf jeden Fall. Der Ehekurt haben wir den immer genannt. Der hat immer über Ehe gepredigt. Und der kannte meinen Vater sehr gut, weil mein Vater ist auch aus Berlin. Und eines Tages hatte ich mich verliebt in einen Mädel. Und da war ich noch in der Schule und dann bin ich mit meinem Vater, der hat in Deutz im Altenheim gewohnt, dann später, glaube ich, in Deutz war das, und da haben meine Eltern ihn besucht und ich war gerade mal 18 oder 19 und setzte mich auf die Bank da, meine Eltern unterhielten sich und irgendwann dreht er sich rum und sagt zu mir, wie alt bist denn du? Erste Frage. Ich sage, 19. Ich gebe dir einen Tipp, sagt er, heirate noch nicht, warte noch ein paar Jahre. Dann gehe ich, hallo, wer hat denn das jetzt gesagt? Irgendwann später hat er irgendwo einen Vortrag gehalten und ich bin dahin. Ich sage, Onkel Kurt, kannst du dich an mich erinnern? Nee. Ich sage, ich bin der Sohn von Bernd. Okay. Ich hatte mich zu dem Zeitpunkt in ein Mädel verliebt, die war 6 Jahre älter als ich. Wusste der nicht. Er sagte, ich gebe dir einen Tipp. Ich sage, ja. Heirate nie eine Frau, die älter ist als du. Ich denke, hallo, irgendwas stimmt hier nicht. Hat er mein WhatsApp nachgeguckt oder was? Kann der Gedanken lesen? Da gab es ja noch kein WhatsApp. Und ich denke, der hat vielleicht so ein Wort der Erkenntnis gehabt, so eine Gabe. Warum, woher wusste der das? Es gibt solche Geschwister, die sagen einem was und denken, hallo, wo steht das? Woher weißt du das? Die Gabe des Glaubens. Wir sollen natürlich alle Glauben haben. In 1. Korinther 12, Vers 9 steht das, nach einem anderen aber Glaube in demselben Geist. Es ermöglicht, um Gottes Eingreifen zu bitten, es zu erwarten und es als gegeben anzusehen. Also es gibt Geschwister, die haben wirklich mehr Glauben, als ich das habe. Die vertrauen einfach Gott, die sagen, Gott wird das tun. Und die haben irgendwie so ein inneres Wissen, dass das irgendwie passieren wird. Abraham zum Beispiel. Er glaubte Gott und er rechnete es ihm zur Gerechtigkeit, steht in 1. Mose 15, Vers 6. Und Gott, was hatte ihm versprochen? Nachkommen. Wie viele? So viele, wie die Sterne am Himmel sind. Nun, man weiß nicht, was Abraham, wie viel er sehen konnte ohne Teleskop in der Zeit, aber er konnte sehr viele Sterne sehen. Wie alt war Abraham? 99 Jahre. Hatte er Nachkommen? Nein. Wie alt war seine Frau? 89. Konnte die noch Kinder kriegen? Nein. Und Gott sagt zu ihm, du wirst Nachkommen kriegen, so viel wie die Sterne des Himmels. Das war unmöglich. Und Gott sagt, aber du wirst die Kinder kriegen. Und ich sage, okay, dann glaube ich sie einfach. Das glaube ich einfach. Es wird so sein. Er geht nach Hause und sagt zu Sarah, wir kriegen noch ganz viele Kinder. Wie geht denn das? Oder? Aber er glaubt es ihm. Und da gibt es Geschwister, die haben solch einen Glauben. So einen kindlichen Glauben, das hat Gott doch gesagt. Das steht doch da. Und dann wird Gott das auch tun. Und ich sage, na, es steht da, aber im Kontext würde ich jetzt sagen, also, also man könnte und vielleicht und eventuell und so. Aber andere, nee, das steht, Gott ist so, das steht da. Und die halten sich daran fest und Gott erfüllt seine Verheißungen. Und sie sehen, wie ihr Glaube sich verwirklicht. Auch solche Menschen brauchen wir, oder? Kennt ihr die Geschichte mit diesem, ich glaube, es ist in Afrika passiert, hat irgend so ein Missionar aufgeschrieben, da war kein Regen gefallen. Und dann hatten die Geschwister gesagt, wir machen eine besondere Versammlung und wir beten um Regen. Und da kamen die Geschwister zusammen, ein Mädchen brachte einen Regenschirm mit. Sagte, was machst denn du da? Es regnet doch nicht. Sagte, wir wollen doch beten für Regen, oder? Habe ich einen Regenschirm mitgebracht. Und tatsächlich, die sind nicht nach Hause gekommen, weil es so nass war. Nur das Mädchen mit ihrem Regenschirm, die kam nach Hause und war trocken nach Hause gekommen. Wir haben in Kolumbien gebetet, in unserer Versammlung, wo ich auch da war, in Samaria. Und da sagte ein Bruder, können wir nicht mal so eine Abendsgebetsstunde machen, so einen Freitagabend, und beten, dass die Diskotheken in unserem Stadtteil zumachen. Ich so, naja, können wir mal für beten. Ja, okay, fangen wir Freitagabend an um 7 Uhr und beten die ganze Nacht durch. Ich so, okay. Dann haben wir uns zusammengesetzt, 30 Christen ungefähr, und haben den ganzen Abend gebetet, ich glaube bis um 12:30 oder 1. Manchmal ging das sogar bis morgens um 5, wollten die weiterbeten, für ein spezielles Projekt. Und dann war es, in dem Abend war das Projekt, dass die Diskotheken zumachen. Ich habe auch mitgebetet. Und nach 2 Wochen machte die bekannteste Diskothek des Stadtteils zu. Ich denke, Mann, mich riesig gefreut. Da kam der Bruder, sagte, du, wir haben verkehrt gebetet. Ich sage, was? Die Diskothek ist zu. Caballo Loco hieß es, verrücktes Pferd. Ganz bekannt in der Stadt, zu. Sagt er, ja, aber der Besitzer hat sich nicht bekehrt. Wir müssen weiter beten. Ich sage, okay. Nee, aber weiter gebetet, nach 2 Monaten macht die zweite Diskothek zu und der Besitzer hat sich bekehrt. Ich denke, warum habe ich keinen Glauben, oder? Und diese Menschen, die haben diese Gabe des Glaubens, wie Abraham. Dann gibt es die Gabe der Heilung. Kranke heilen, das steht im Zusammenhang mit der Gabe des Glaubens natürlich. Und wir sehen das in der Bibel, Petrus ergriff einen Gelähmten bei der Hand, er steht auf, springt rum. Der war sein Leben lang, hat er da gesessen, 40 Jahre lang. Und konnte nicht einen Schritt gehen. Und auf einmal steht er auf und springt rum. Gestern war der Wolfgang hier, oder? Zum ersten Mal im Rollstuhl. Wenn jemand die Gabe hatte, Heilung, bitte, könnt ihr probieren. Gibt es die Gabe noch heute? Auch die Gabe der Wunder und der Zeichen. Also übernatürliche Kraft wird dort sichtbar, Macht, Wunder, Zeichen, ein Akt göttlicher Macht, um für die Wahrheit des Evangeliums Zeugnis abzulegen. Wir sehen das in Apostelgeschichte 8 bei Philippus. Er tat viele Zeichen. Vers 7 steht, denn von vielen, die unreine Geister hatten, fuhren sie aus mit lauter Stimme schreiend und viele Gelähmte und Verkrüppelte wurden geheilt. Das konnte man sehen, da gab es Zeugen dafür. Und die Frage ist, gibt es diese Zeichen noch, Wunder und Zeichen, Krankenheilung. In Hebräer 2, Vers 3 und 4 steht, da schreibt der Schreiber des Hebräerbriefs, wie werden wir entfliehen, wenn wir eine so große Errettung vernachlässigen? Er zeigt ihnen gerade den Plan, den Heilsplan Gottes, wie der Herr sein Leben gegeben hat und sagt, wenn du das vernachlässigst, dann gibt es keine Errettung mehr. Was anderes gibt es nicht. Und er sagt, die Rettung, die den Anfang ihrer Verkündigung durch den Herrn empfangen hat. Also der Jesus hat angefangen, davon zu reden, als er auf der Erde war. Und uns von denen bestätigt worden ist, die es gehört haben. Wer hat von dem Herrn Jesus gehört? Die 12 Apostel. Die haben das gehört. Und jetzt steht da, wobei Gott außerdem mitzeugte, sowohl durch Zeichen und durch Wunder und durch mancherlei Wunderwerke und Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Was hat Gott mitbezeugt? Diese Errettung, die wurde verkündigt durch den Herrn Jesus. Andere haben es gehört, die Apostel haben das mitbezeugt. Und jetzt steht da, dass Gott das mitgezeugt hat, wodurch? Durch Zeichen und Wunder und mancherlei Wunderwerke. Aber hier steht nicht, dass Gott das noch mitzeugt, sondern er hat es mitgezeugt. Das heißt, als der Hebräerbrief geschrieben wurde, da schreibt der Hebräerbrief, guck mal, der Jesus hat angefangen, dann kamen die 12 Apostel und in der Zeit hat Gott das mitgezeugt durch Wunder, Zeichen und Wunderwerke. Das heißt, als der Hebräerbrief geschrieben war, war diese Epoche schon vorbei, dass Gott das mitgezeugt hat. Am Anfang, zum Beispiel beim Gesetzestafeln, als Gott das Gesetz gegeben hat, da gab es auch viele Wunder. Mose, die 12 Plagen, große Wunder in der Wüste. Aber das hörte danach auf. Bis Kanaan einzog und dann waren die Wunder erstmal vorbei. Dann gab es nochmal eine Epoche der Wunder, das war bei Elia und Elisa speziell, wo die Propheten kamen. Danach wieder Pause, bis der Jesus kam und die Apostel wieder viele Zeichen und Wunder. Und es wird nochmal eine Zeit geben, wo Wunder kommen. Und das ist durch den Antichristen. Da werden die gleichen Worte nochmal benutzt. Er wird auch Zeichen und Wunder machen. Aber heutzutage, in diesem Moment, brauchen wir keine Zeichen und Wunder. Wir haben nämlich das Wort Gottes schon vollendet. Es wurde ja schon bezeugt durch Zeichen und Wunder. Gut, die Zeit ist um. Wir müssten noch reden über Unterscheidung der Geister, über Sprachen und Zungenreden, Auslegung von Sprachen, Apostel, Hilfeleistungen, Regierung, Evangelisten, Hirten. Und die Frage ist, welche Gabe hast du? Wie können wir das rausfinden? Und damit schließe ich. Studiere die Gaben, die es gibt in der Bibel. Erst musst du gläubig sein, natürlich, dein Leben dem Jesus übergeben haben. Dann schau, was es gibt für Gaben. Erkenne, dass du auch eine Gabe hast. Sag nicht, ich habe nichts. Nein, du hast eine. Bitte um Gottes Führung. Analysiere dein Leben, wo hast du Freude, wo möchtest du gerne dienen. Lass deine Gaben von anderen bestätigen lassen. Wenn du irgendwas gut gemacht hast, irgendeiner kommt und sagt, das hast du gut gemacht, das fand ich gut, was du heute gemacht hast. Wie du die Kinderstunde gemacht hast, fand ich gut, wie du das Thema erklärt hast. Oder du hast mich sehr ermutigt. Oder danke für deinen Besuch. Ich fand richtig ermutigend deinen Besuch. Schau einfach, was sagen andere. Dann fang an, in irgendeinem Dienst mitzuarbeiten, probier es aus, lass deine Ergebnisse beurteilen von anderen, frag anderen, du, war das passend, was ich gesagt habe, wie ich das gemacht habe, üben, üben, üben und lass dich einfach formen. Und wenn einer zu dir sagt, du, ich glaube, evangelisieren ist nicht dein Ding, die Leute laufen mehr weg, als dass sie kommen, dann nimm das einfach an und sag, okay, dann hilf mir, meine Gabe zu finden. Und wenn einer dir sagt, du, predigen ist nicht dein Ding, sonntags bitte nicht, dann nimm es einfach dankend an und sag, okay, dann mache ich was anderes. Dann ist das nicht meine Gabe. Gut, schließen wir hier.